auf dem politischen Büchermarkt. Da gilt es als Erfolgsrezept, dass ein Buch, das man auf ihn wirft, aktuell sein muss. Und das Buch, das wir da jetzt vorstellen, das ist ja auch noch aktuell. Zum einen muss man allerdings so ein bisschen in den Wirtschaftsteil gehen von Zeitungen. Liest man immer wieder Artikel, in denen man darüber informiert wird, dass das Gezerre zwischen den Gläubigern und Griechenland über dieses Kreditprogramm immer weitergeht. Dann wird wieder eine Kredittranche nicht bewilligt, nicht ausgezahlt, weil die griechische Regierung immer noch nicht, wie man das von ihr verlangt hat, zum Beispiel das Rentenalter erhöht hat. Und es geht auch weiter mit der Verarmung eines ganzen Volkes in Europa. Heute Morgen zum Beispiel ging die Meldung durch die Nachrichten, dass mittlerweile ungefähr ein Drittel der griechischen Bevölkerung keine Krankenversicherung mehr hat. Auf Gutwilligkeit von Ärzteinitiativen angewiesen ist und sich dafür die wirklich Leben und Tod entscheidet, weil sie eben sich eine Krankenbehandlung nicht mehr leisten können. Und ein Großteil davon kommt einfach dadurch zustande, dass mittlerweile riesige Bestandteile des griechischen Volks außer Lohn und Brot gesetzt sind, für überflüssig erklärt sind. Und Langzeitarbeitslose, scheint dort gesetzlich so geregelt zu sein, fallen automatisch auch aus der Krankenversicherung heraus. Also diese Aktualität, diese trostlose, bittere Aktualität hat das Buch, das wir da vorstellen. Aber ich muss Folgendes sagen, eigentlich haben wir dieses Buch dann für sinnvoll erachtet, weil wir von der Sorte politischer Aufregung und Aktualität, die es um den Fall Griechenland gegeben hat, gar nicht wirklich was gehalten haben, die für ziemlich verkehrt gehalten haben. Was da nämlich gemacht worden ist, ist, es wurde einem schon auch sehr lebhaft, auch sehr anschaulich die Verarmung der Leute in Griechenland vor Augen geführt. Es wurde auch ein bisschen Empörung sogar geschürt über das Schicksal dieses Volkes. Und dann war sofort als politisches Urteil der Aufregung, und zwar ohne jedes Argument, einfach richtig in der Form eines politischen Vorurteils, in der Öffentlichkeit solche Zustände wie die, die da dem griechischen Volk begegnen, können nur zustande kommen durch Missgriffe, durch Unterlassung der politisch zuständigen Instanzen, durch Fehler. Das war richtig das fertige Vorurteil. Das kann nicht die Konsequenz einer gewollten Politik sein, sondern es muss sich um eine Abirrung der Politik von dem handeln, worum sie sich eigentlich zu kümmern hätte. Da wurde eben das Bild einem vor Augen geführt, jahrzehntelange Saumseligkeit griechischer Regierungen, Verantwortungslosigkeit griechischer Regierungen, haben zu dieser furchtbaren Überschuldung geführt. Das war das eine Bild, das man geboten bekam für eben das Festklopfen dieses Urteils. Es kann sich nur um Unterlassungen richtiger Politik handeln, was so ein Elend hervorbringt. Und es gab Das war auch zum Teil eine Frage des politischen Geschmacks. Eine ganz ähnlich gestrickte Auffassung über die europäische, insbesondere die deutsche Gläubigerpolitik. Da hieß es, das ist eigentlich eine einzige Verantwortungslosigkeit dieser deutschen Regierung, die da ohne Sinn und Verstand als Hegemon über dieses Land geht und nichts zustande bringt außer Niedergang. Lauter negative Gründe, immer und immer schön unterlegt mit empörenden Bildern über das Elend der Leute dort. Lauter negative Gründe werden einem geboten. Lauter Vermisstenanzeigen von dem, was eigentlich Politik zu tun hätte. Und das erklärt übrigens auch, warum es mit der offiziellen, öffentlichen Aktualität des Themas in Sachen Griechenland mittlerweile sein Bewenden hat, warum die rum ist. Das war nämlich zusammengefasst mal als Moral von diesen Geschichten ein einziger Ruf nach den anerkannten politischen Zuständigen in Brüssel, in Berlin, auch ein bisschen in Athen, aber hauptsächlich in Berlin und in Brüssel, ein Ruf nach denen, die sollen endlich tun, was ihres Amtes ist, nämlich eine politische Regelung für Griechenland finden. Und dann haben sie eine beschlossen und schon war die Luft in der Öffentlichkeit heraus und auch die Krokodilstränen über die armen Leute da trockneten schnell aus. Die Zuständigen hatten gehandelt und damit war die Sache für die Öffentlichkeit und für deren Sorte falscher politischer Aufregung erledigt. Von dieser Sorte kritischer Aufgeregtheit am Fall Griechenland haben wir nichts gehalten und deswegen haben wir uns entschlossen, dieses Buch zu veröffentlichen und mal darzulegen, was nach unserer Auffassung da tatsächlich die positiven, also nicht im moralischen Sinne, sondern die Gründe dafür sind, dass es zu einer solchen Behandlung einer ganzen Nation und ihres Volkes kommt. So ein Fall Griechenland zustande gebracht wird. Da will ich in werbender Absicht für das Buch so ein paar Blicke auf die Argumente öffnen, um die es in diesem Buch geht. Ein paar Thesen vorstellen, was wirklich das Erklärungsbedürftige und Erklärenswerte an diesem Fall Griechenland ist. Soll natürlich, wenn ich schon Thesen sage, auch immer die Anregung sein, da bei Bedarf mit Diskussionen, mit Fragen und so weiter einzusteigen. Zunächst mal will ich einen Blick werfen auf das, was in der Öffentlichkeit als dieser Skandal von Griechenlands Überschuldung abgehandelt worden ist. Das mache ich mal so als einen Themenkomplex auf. Und da beziehe ich mich vor allen Dingen auf einen Aufsatz in dem Buch und präsentiere da ein paar Argumente draus. Das ist der Aufsatz ESM, Pakt für den Euro, Wirtschaftsregime und so weiter. Die Rettung des Euro steht auf dem Programm. Wie gesagt, da hat die Öffentlichkeit schwer auf Durchblick gemacht, da kannten sich alle aus. Alle haben behauptet, sie sind sich ganz sicher, in Griechenland ist es zu einer nicht hinnehmbaren Überschuldung gekommen. Und dieses nicht hinnehmbar war gleich mit moralischer Verurteilung unterlegt. Wie kann man sowas nur machen, so eine Überschuldung hinzulegen? Das Eigenartige dran ist, da will ich mal den Blick hinlegen, dass das alles zu viel Schulden war, da kannten sich alle aus. Aber was das eigentlich für Schulden sind, die Schulden eines Staates wie Griechenland, das, worüber die da eigentlich reden und sich aufregen, was das für ein politökonomisches Ding ist, Staatsschulden, das fand eigentlich keiner von den aufgeregten Instanzen in Öffentlichkeit und Politik auch nur einen Satz der Erklärung wert. Die Staatsschulden Griechenlands, die wurden einem stattdessen, da hat sich insbesondere in Deutschland die Bild-Zeitung verdient gemacht, die wurden einem nahegebracht, im Wortsinn nahegebracht. Die sollte man sich gut vorstellen können. Und dazu hat die Bild-Zeitung sich nicht entblödet, einem das wirklich zu präsentieren. Bei den Schulden eines Staates gehe es eigentlich um so ziemlich genau dasselbe wie bei den Schulden in einer Familie. So beim Normalverdiener, wenn der sein Konto überzieht. Da weiß man ja auch, das darf man besser nicht tun. Und so war die Sache dann abgehandelt. Und das ist ein einziger Quatsch. Wenn man sich einmal vorknöpft, um was es sich für Schulden bei einem Staat überhaupt handelt, dann kommt was ganz anderes raus. So Schulden, die ein Staat wie eben auch Griechenland macht, aber die anderen machen sie übrigens auch, vom Volumen übrigens sind deutsche Staatsschulden ein X-faches von dem, wozu es Griechenland gebracht hat. Aber die Natur dieser Schulden eines Staates wie Griechenland, die sind genau das nicht, was Schulden beim normalen kleinen Mann sind. Beim normalen kleinen Mann sind Schulden zum einen eine reine Verlegenheit, weil das laufende Einkommen nicht so alles hergibt, was man braucht. Und dann sind die Schulden nichts anderes als bloß eine zeitliche Vorwegnahme von dem, was man dann morgen verdienen muss und nicht mehr benutzen darf. Es ist einfach bloß die Vorwegnahme, die heißt, kaufe heute, spare morgen, verzichte morgen. Ja, so ist Schulden beim normalen Menschen, aber so ist das doch beim Staat nicht. Schulden bei einem Staat sind auch nicht dasselbe wie Schulden bei Unternehmen. Unternehmen, ja, die nehmen Kredite auf, um das Kapital zu vergrößern, mit dem sie ihre Produktions- und Marktschlachten dann antreten. Die nehmen Kredite auf und dieses Kreditverhältnis ist eine Vorwegnahme, bezieht sich darauf, begründet sich darauf, dass sie unter Zuhilfenahme des Kredits einen Gewinn erwirtschaften und am Markt durchsetzen wollen. Ein Überschuss. Das ist jetzt der Unterschied zum kleinen Mann. Ein Überschuss erwirtschaften und am Markt durchsetzen wollen, an dem dann natürlich auch in Gestalt der Zinsen oder was auch immer die Kreditgeber beteiligt sind. Da ist dieser in Aussicht stehende Überschuss der Bezugspunkt der Verschuldung eines Unternehmens. Und auch das charakterisiert die Schulden eines Staates nicht. Denn bekanntlich ist ein Staat weder so eine trostlose Figur wie du und ich, also so ein Otto-Normalverdiener, noch ist ein Staat ein kapitalistisch wirtschaftendes Unternehmen, das auf zukünftige Gewinne, die es selber produzieren lässt und dann am Markt durchsetzt, eben einen Kredit aufnimmt. Ein Staat macht Schulden ernstlich auf das, was er ist. Er ist die hoheitliche Gewalt über eine ganze Gesellschaft. Er macht Schulden auf seine hoheitliche Gewalt über die gesamte Gesellschaft und auf die greift er durch. Wenn er Schulden macht. Übrigens sind Staatsschulden auch da drin etwas Spezielles. Dass Staaten üblicherweise, und das machen sie alle so, die modernen Staaten, ihre Schulden auf die Weise bewirtschaften, dass sie auslaufende Schuldverschreibungen mit der Neuaufnahme von erneuten Schuldverschreibungen ablösen und bedienen. Das kann auch nicht jeder. Ein Staat kann das. Das liegt in seiner Macht, eben Hoheit über einen Kapitalismus zu sein. Der bedient die Schulden, die er macht, mit Schulden, die er neu aufnimmt. Und es ist ja zurzeit richtig so etwas wie eine ungewöhnliche Neuerscheinung bei der deutschen Regierung, diese berühmte schwarze Null. Worin besteht sie? Nur darin, dass der Staat, der deutsche Staat, es sich derzeit leisten kann, nicht dauernd noch mehr Schulden, Netto-Neuverschuldung heißt das, nicht dauernd noch mehr Schulden von Haushaltsperiode zu Haushaltsperiode zu machen, sondern nur das Verfahren einzuschlagen, die aufgelaufenen Schulden mit neuen Schulden zu bedienen und weiterzuführen. Das ist die schwarze Null. Das muss man wirklich sagen, ist schon mal das erste Besondere und auch Bemerkenswerte bei Staatsschulden. Das ist eine Sache, die liegt allein in der Kompetenz einer politischen Hoheit. Die hat in ihrer Macht über ihre kapitalistische Gesellschaft erstens ihre Geldquelle, aus der versorgt sie sich mit Steuern. Die hat zweitens in dieser Gesellschaft, also in der, worüber sie die Hoheit hat, da hat sie eigentlich den Garanten dafür, dass sie sich als politisches Subjekt Schulden leisten kann, Kredit bekommt. Und so kommt auf diesen beiden Wegen, beides mal durch den hoheitlichen Zugriff auf die Gesellschaft, das Geld zustande, mit dem ein moderner Staat eben regiert. Das ist nämlich durchaus eine Besonderheit bei den heutigen Staaten. Das zweite entscheidende Regierungsmittel von diesen politischen Hoheiten ist das Geld. Deswegen ist es für die modernen Staaten so wichtig, an den Kredit zu kommen, mit dem sie ihr Regierungsgeschäft betreiben. Das wird nämlich im Prinzip mit zwei Mitteln betrieben. Die sind einerseits politisch regierende Hoheit mit der Macht der politischen Gewalt in Gestalt von Gesetzen und den Organen, die sie in der Gesellschaft durchsetzen. Und die sind zweitens eben wirklich die politische Gewalt über die Gesellschaft, die sie regieren, in Form des Geldes, mit dem sie sich aus dieser Gesellschaft und in dieser Gesellschaft alles herbei organisieren, was sie für ihre politische Herrschaft für erforderlich finden. Es waren jetzt nur ein paar Argumente und man merkt richtig, wie absurd einem in der öffentlichen Diskussion dieses Stück Politökonomie, Staatsschulden nahegebracht und plausibel gemacht wurde. Wenn da die Parole hieß, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Dieser Spruch, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, der war einerseits gemein, aber er war auch sehr dumm. Denn wie soll denn das gehen? Wie sollen denn normale Menschen überhaupt über ihre Verhältnisse leben? Und dann auch noch gleich so umfangreich, dass, wie behauptet wird, dadurch eine ganze Nation ins Trudeln gerät. Wie soll denn das gehen? Also ich habe ein Girokonto, bei dem steht immer drauf, was überhaupt mein Überziehungsrahmen ist. Und der verhält sich im Verhältnis zu meinen laufenden Einkünften ziemlich klein. Und wenn ich an den stoße, ist auch Schluss mit dem über die Verhältnisse leben. Und übrigens lebe ich ja gar nicht, wie ich gesagt habe vorhin mal, gar nicht über meine Verhältnisse, sondern mach mich nur morgen ärmer statt heute schon. Die Griechen, also das ist die Dummheit, die müssen genauso wie hiesige normale Menschen von ihren begrenzten Einkommen leben und die haben von dem Kredit, den ihr Staat bekommen hat, wirklich nichts gesehen. Auf den Unterschied will ich Wert legen. Der Staat, ja, der hat Kredit aufgenommen und Kredit genutzt. Und der hat übrigens genau den Kredit aufgenommen und als Kredit genutzt, den ihm die internationalen Finanzinstitute gegeben haben. Die fanden das sehr richtig, volkswirtschaftlich vollkommen korrekt, diesem Staat diesen Kredit zu geben, den sie ihm gegeben haben. Die haben den Staat Griechenland mit so viel Kredit ausgestattet, wie sie berechnet haben, dass sie daran halbwegs sicher verdienen können. Wie die berechnet haben, dass sie daran halbwegs sicher verdienen können, eben in Gestalt von Zinsen, die aus diesem Staat in die Banken und sonstigen Finanzinstitute wandern und in Gestalt von steigenden Kursen für griechische Staatsschuldpapiere. So kommen die Schulden Griechenlands zustande, wie bei jedem Staat dieser Welt. Wie geht denn dann, und die Frage habe ich mich jetzt natürlich reinmanövriert, wie geht denn dann bei solchen Schulden auf Gewalt, wie geht denn dann überhaupt, dass es dann tatsächlich zu einer Überschuldung eines Staates kommt? Aber wohlgemerkt, mir kommt es jetzt auf die Überschuldung eines Staates an. Das mit dem, die Griechen haben sich überschuldet, ist jetzt vom Tisch weg. Wie geht denn dann eine Überschuldung eines Staates? Was ist denn dann das offenbar doch gegebene ökonomische Maß bei den Schulden eines Staates? Das gibt es tatsächlich. Und das ökonomische Maß der Schulden eines Staates liegt darin, wie erfolgreich es in dieser Nation dazu kommt, dass im Maß, wie der Staat Kredit aufnimmt, die Nation Wachstum macht, die Nation Kapitalwachstum zustande bringt. Die Wachstumswirksamkeit der staatlichen Verschuldung. Um die geht es dauernd in Staaten, die mit Kredit ihr Regierungsgeschäft betreiben. Und die Wachstumswirksamkeit der Schulden, die wird bewertet. Da gibt es eine Instanz, die das tut. Und das sind eben genau die Finanzinstitute, die den Staaten den Kredit geben. Die dürfen bewerten und die bewerten ganz praktisch ihr Vertrauen darauf, dass wenn dieser Staat Schulden macht und damit sein Regierungsgeschäft betreibt, es in der Nation, die er regiert, zu erfolgreicher Geschäftstätigkeit, zu Wachstum kommt und sich dadurch rechtfertigt, dass der Staat Kredite aufgenommen hat. Das machen Sie ganz praktisch. Das ist schlicht und ergreifend Ihre Tat zu entscheiden, ob Sie und zu welchen Kursen Sie bereit sind, Staatsschuldverschreibung eines Staates zu kaufen und ihm dadurch eben Kredit zu geben oder eben nicht oder aber zu dauernd sich verschlechternden Konditionen. Was ist also dieses doch existente ökonomische Maß politischer Verschuldung von Staaten? Das ist das Wachstum, das ist das allgemeine Gelingen von Gewinne machen und realisieren in der kapitalistischen Wirtschaft des Landes. Das Maß, das da waltet, ist also genau genommen gar nichts anderes als genau der zusammenfassende Zweck aller Politik, den solche Staaten wie Griechenland, Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika betreiben. Die stellen ja selbst ihre Politik, im Letzten alle ihre Maßnahmen unter genau dieses Maß und unter dieses Kriterium, dass sie ihren Beitrag dazu leisten wollen, ein allgemeines Gelingen der Gewinnemacherei in ihrer Gesellschaft voranzubringen. Wachstum heißt die Phrase, die man ja langsam nicht mehr hören kann. Bemerkenswert allerdings ist, und das muss man dazu sagen, das ist der Zweck, den alle Staaten beim Einsatz ihrer Gesetze und ihres Geldes verfolgen, aber erledigen tut den Zweck allgemeines Wachstum dann eben doch nicht die politische Hoheit. Erfüllen oder nicht erfüllen, tun diesen Zweck die kapitalistischen Privatunternehmungen. Und zwar, indem sie munter und heftig auf ihren Märkten gegeneinander ums Gewinne machen und wachsen konkurrieren. Und da ist es dann eben eine Frage, ob es dabei unterm Strich für die Nation zu einem allgemeinen Gewinne machen, Gewinne realisieren und Wachsen der Unternehmungen in Sachen Größe ihres Kapitals kommt oder nicht. Und immer hat das Finanzkapital, haben die Finanzinstitute in diesem Verhältnis die Macht, die Zuständigkeit, die sind die Instanz, zu bewerten, wie es um das Verhältnis staatlicher Schuldenaufnahme und Gelingen des Wachstums privater Geschäfte bestellt ist. Die bewerten das und die bewerten das übrigens, das muss man schon auch dazu sagen, spekulativ. Die zählen nämlich nicht hinterher nach, was aus den Schulden des Staates in der Gesellschaft geworden ist, sondern bei der Kreditvergabe spekulieren sie nach vorne. Welche Wachstumsaussichten sie einer Nation einräumen und das realisieren sie einfach darin, wie sie die Staatsschuldpapiere dieser Nation handeln oder nicht handeln mögen. Tatsächlich haben die Finanzinstitute diese Macht, und das ist ja eine wuchtige Macht. Ist ja ernstlich die wuchtige Macht, dass die Finanzinstitute über die finanzielle Macht politischer Hoheiten damit befinden. Die haben die Macht, das spekulativ zu bewerten, aber wenn man sich das ganze Verhältnis wieder anschaut, muss man sagen, mit dieser Macht bewerten sie den Staat ja nicht nach einem ihm Fremden, ihm Äußerlichen, irgendwie bösartig privaten und egoistischen Maßstab, sondern wenn sie das Verhältnis bewerten, wie sehen sie die Erfolgsaussichten der staatlichen Schulden im Verhältnis zum Gelingen der Geschäfte, dann bewerten sie den bürgerlichen Staat bei seinen Finanzen eigentlich streng genommen nur nach seinem eigenen Maßstab. Sie beugen ihn unter sein eigenes maßgebliches Ziel. Und so ist das ja auch zustande gekommen, dass den Finanzinstituten diese Rolle zugewachsen ist. Das beruht auf nichts anderem, als dass die politischen Hoheiten ihnen diese Rolle zugestanden haben, dass sie ihnen eingerichtet haben, dass sie also mit ihrer politischen Macht gewollt haben und weiter wollen, dass die Finanzinstitute das Verhältnis von Staatsschulden und Wachstum bewerten. Und indem die Staaten, das liegt bei Griechenland vor, das liegt bei Deutschland vor, das liegt mittlerweile in der ganzen modernen Staatenwelt vor, indem die Staaten diesen Maßstab selber unterschrieben und regelrecht als Institution sich selbst gegenüber ins Recht gesetzt haben und ermächtigt haben. Da machen die Staaten diese Art Sachzwang, dem sie sich damit stellen, zur Aufgabe ihrer ganzen Gesellschaft. Die Schulden, die der Staat macht, mit der er sein Land regiert, durch gelingendes Wachstum in der Gesellschaft zu rechtfertigen, das macht der Staat dann wirklich zum Zweck seiner ganzen nationalen Ökonomie. Und indem er das wirklich richtig in dem Vorgriff des Kredits zu seiner eigenen Notwendigkeit gemacht hat, macht er das nicht nur zum Zweck seiner nationalen Ökonomie, sondern er selber ist dann der Agent, der sagt, das ist jetzt die Notwendigkeit der Ökonomie. Wachstum muss unbedingt herauskommen, eben gemessen an den Staatsschulden, die der Staat sich schon geleistet hat. Und das Wachstum, das überhaupt nur ein taugliches für die Nation ist, hat in den Staatsschulden auch so etwas wie eine Messlatte. Ja, die muss es schon rechtfertigen. Und der Staat legt genau da drauf, auf dieses Rechtfertigungsprogramm seiner Schulden durch Wachstum, seine ganze Nation, und das heißt sein Volk, gründlichst fest. Und dafür setzt der Staat dann auch selber, dass das gelingt, seine Haushaltsgelder ein. Und übrigens, dass das so ist, das ist dann dieses letzte Ende, wo ich jetzt war. das ist dann eigentlich wieder gar kein Geheimnis. Das ist den Leuten eigentlich so klar. Das wird ihnen ja auch jeden Tag gepredigt. Das ist die Litanei politischer Aufklärung durch die Regierenden. Nur wenn Wachstum gelingt, geht überhaupt Geld verdienen von euch normalen Menschen, also eine Lebensführung. Ohne Wachstum ist alles nichts. Nur wenn Wachstum gelingt, geht auch so etwas wie Sozialkassen für den Fall, dass die Leute mit ihrer Art des abhängigen Geldverdienst in die bekannten Nöte geraten, arbeitslos werden, krank werden, Rentner werden. Nur wenn Wachstum gelingt, lässt sich so etwas machen wie Sozialleistung. Merkt ihr übrigens, dass ich jetzt schon fast wieder bei dem bin, was ich oben mal kurz als Phänomen in Griechenland zitiert habe. Wo es nicht gelingt, gibt es eben keine Krankenversorgung. Und es gehört zu den großen Fehlern von Völkern, diese Abhängigkeit, sie sind dafür da, nach Maßgabe der staatlichen Schulden, die zu bestätigen durch gelingendes Wachstum. Es gehört zu den großen Fehlern von Völkern, diese Abhängigkeit positiv anzuerkennen. Selber sich zurechtlegen zu lassen, ja, wenn das Wachstum nicht gelingt, darf ich mich nicht wundern, wenn bei mir nichts mehr läuft. Das gilt nämlich. Also es ist schlimm, dass die Leute dem zustimmen, aber gelten tut es. Wenn der staatliche Kredit, wenn die Schulden, die der Staat auf ein gelingen sollendes Wachstum hin aufgenommen hat, nicht durch die Gesellschaft bestätigt wird, wenn es da nicht gelingt, in der Konkurrenz aller Unternehmen unter dem Strich ein allgemeines Wachstum herbeizubringen, dann geht die Gleichung wirklich rückwärts. Dann geht die Gleichung wirklich rückwärts als ein Zerstörungswerk. Dann setzt sich durch in solchen Gesellschaften, dass das gesamte nationale Wirtschaften und Leben der Leute haftbar gemacht ist für die Bestätigung der Wachstumsaussichten. Oder wenn das nicht gelingt, dann verdient eben ein Volk sein Geld nicht mehr. Dann geht ein Weitermachen nicht mehr. Dann geht auch die soziale Absicherung gegen eben den Ausfall des Geldverdienens nicht mehr. Und von dieser Spirale rückwärts ist Griechenland ein Fall. Dass diese Grundkonstruktion modernen Regierens nicht aufgeht, dass der Staat Schulden aufnimmt, alles dafür tut, regierungsmäßig mit Gesetzen, mit Subventionen, mit Infrastrukturmaßnahmen Wachstum herbeizuregieren, und es kommt aber im Verhältnis zu den Schulden nicht zum Wachstum. Dass das nicht aufgeht, das ist überhaupt keine Außergewöhnlichkeit. Wieso sollten das eigentlich immer aufgehen? Wenn schon im Inneren von Nationen das Wachstum von lauter konkurrierenden Unternehmen herbeigebracht wird oder nicht. Also Unternehmen, die sich gleichzeitig wechselseitig auch immer streitig machen, dass bei ihnen das Gewinne machen gelingt dass Gewinne realisieren gelingt und so weiter. Und das ist ja nicht nur in Nationen zwischen den Unternehmen so, sondern die Nationen konkurrieren gegeneinander darum, dass Staaten mit Schulden ein Wachstum anschieben wollen und es dann auch erzielen wollen, und sie machen es sich streitig. Die Nationen konkurrieren um das Aufgehen dieser Gleichung. Und da muss man sagen, dass das in Europa bei Staaten schief geht, dass da Wachstum eben auch misslingt. Das ist gerade in Europa fällig. Denn dieses Europa ist ein Markt unter Nationen, in dem das Prinzip der Konkurrenz der Unternehmen in einem Ausmaß freigesetzt ist, wie sonst selten irgendwo auf der Welt. Schrankenloses Konkurrieren. Die Unternehmen sollen sich im europäischen Binnenmarkt ganz nach Maßgabe ihrer Kapitalmacht darum rangeln, wem wo in Europa Wachstum gelingt, für wen wo in Europa ein Standort dafür günstig ist, wo sie hingehen, wo sie weggehen, wo sie Gewinne produzieren lassen, wo sie sie realisieren und wo sie sie akkumulieren. Da ist in Europa als Binnenmarkt die Konkurrenzfreiheit richtig von den Staaten zum Prinzip gemacht worden. Und insofern ist es überhaupt kein Zufall, sondern war immer fällig, dass sich an dieser Konkurrenz die europäischen Binnenmarktnationen scheiden. In welche denen es gelingt, das nationale Wachstum richtig europäisch zu vergrößern, also auch noch andere europäische Nationen als Quelle dafür zu benutzen, dass die Kapitale, die auf einem im eigenen Land ihren Standort haben, wachsen und in anderen Nationen, denen das im großen allgemeinen Maßstab misslingt. Und davon ist Griechenland ein Fall. Dieses Land sieht deswegen jetzt in der kapitalistischen Bilanz so verheerend aus, weil ganz viel europäisches Geschäft in ihm und mit ihm gelaufen ist. Es ist nämlich gelungen, das Griechenland eine Sphäre des Anwendens von europäischem Kapital geworden ist. Der Staat hat sich bemüht, hat die Infrastruktur dafür hergerichtet, hat seit Beitritt zum Euro den rigorosen Kurs vertreten, alles, was sich dafür in Griechenland nicht lohnt, lohnt sich sowieso nicht. Griechenland will ein Standort von europäisch wachstumsfähigem Kapital werden und hat dafür seine Grenzen binnenmarktgemäß weit geöffnet. Und das Kapital ist dort tätig geworden. Dort wurde auf hohem kapitalistischen Niveau gebaut und es wurden Gewinne gemacht. Es wurde gehandelt und es wurden Gewinne gemacht. Aber in der Konkurrenz haben die Kapitale in Europa entschieden, dass das Wachstum ihrer Kapitale dann am Ende nicht in Griechenland stattfindet, sondern in Deutschland zum Beispiel. Dort sind die Unternehmen gewachsen, die produktiven Unternehmen, die Banken sind gewachsen, auch mit dem kapitalistischen Geschäft, das in Griechenland und mit Griechenland gemacht wurde. Das hat die Kehrseite als Bilanz bei Griechenland zustande gebracht, dass dort vor allen Dingen eins gewachsen ist, die staatliche Verschuldung aber eben nicht das Kapital im Lande. Griechenland ist ein Fall davon, was einem Staat dann passiert, dieser Staat hat seinen internationalen Kredit verloren. Diesem Staat gelingt es nicht mehr, auf die Hoheit über sein Land Kredit von den internationalen Finanzinstituten zu bekommen. Jetzt muss ich aber auf eine Besonderheit eingehen. Wenn einem Staat das passiert, wenn ihm sein Haushalts- und Regierungsmittel internationaler Kredit nicht mehr gewährt wird, dann ist der Normalverlauf der, dass ein Staat dann zwar seinen Kredit verliert, aber deswegen noch nicht das Geld als Regierungsmittel verliert. Das hat nämlich ein Staat dann immer noch in Gestalt seiner politischen Hoheit. Seine politische Hoheit über seine Zentralbank und die dem unterstellten privaten Banken, die erlaubt es ihm allemal dann, Geld zum Regieren sich zu besorgen, auch wenn es ihm aus geschäftlicher Kalkulation internationale Kreditgeber nicht mehr geben. Dann hat er Geld zum Regieren. Wenn er das dann aber zum Regieren einsetzt, das ist jetzt der Normalverlauf, dann stellt sich bei ihm in der Regel auch ein bemerkenswertes kapitalistisches Resultat ein. Das Geld eines solchen Landes verliert zumindest im Währungsvergleich massiv an Wert. Am Geld wird sozusagen abgerechnet, dass dieser Staat das Geld einsetzt, damit aber keinen kapitalistischen Erfolg mehr herbeiregiert. Bei Griechenland muss man noch eine Besonderheit erwähnen, um dieses Kapitel, dieses europäische Kapitel zu Ende zu skizzieren. Was heißt da eigentlich Überschuldung? Die Besonderheit am Fall Griechenland ist, dass dieser Staat mit seiner Konkurrenzniederlage in Sachen Wachstum nicht nur die Fähigkeit verliert, sich bei internationalen Finanzinstituten Kredit zu besorgen. Diesem Staat ist ernstlich das Geld als Regierungsmittel ausgegangen. Das Herrschaftsmittel Geld kommt diesem Staat abhanden. Und das liegt an der besonderen Organisation des Euroraums. Das liegt an dieser besonderen Ordnung, dass da viele Nationen sich zusammengetan haben, viele konkurrierende Nationen übrigens, sich zusammengetan haben und ein Geld für alle gegründet haben, eben den Euro. Und mit dieser Gründung haben sie verbunden, eine politisch richtig institutionalisierte Auftrennung in Sachen Geldhoheit. Die Hoheit über das europäische Geld, über den Euro, die Hoheit darüber, es zu schöpfen, es in die Zirkulation, in den Markt zu tun, haben alle Euro-Staaten abgetreten an die Europäische Zentralbank. Das Gebäude soll hier stehen, also noch. Ja, sieht so schief immer aus. Sie haben das an diese europäische Einrichtung abgetreten und haben sich darauf verpflichtet, dieser europäischen Institution EZB das Alleinentscheidungsrecht darüber einzuräumen, was für Europa in Sachen Kreditvergrößerung oder Nicht-Kreditvergrößerung gut und bekömmlich, nämlich wachstumsfördernd ist. Das heißt, im Gegenzug, die Nationen im Euroraum haben das Geld abgetreten in der Bestimmung, sie können es sich nach nationalem Regierungsbedarf verschaffen. Die haben ihre Geldhoheit weggegeben und haben sich, da kann man übrigens auch schon raushören, warum das so gemacht worden ist, die haben sich darauf festgelegt, haben sich darauf festlegen lassen, muss man eigentlich sagen, weil da gibt es dann unter den Euromächten schon welche, die darauf schwer gedrungen haben. Die haben sich darauf festgelegt und festlegen lassen, dass ihnen Geld zum Regieren nur auf zwei Wegen zur Verfügung stehen soll. Zum einen in Form von Steuern durch gelingendes kapitalistisches Geschäft in der eigenen Nation. Zum anderen in Form von internationalen Krediten, die sie bekommen, weil die internationalen Kreditgeber auf gelingendes Wachstum in dieser Nation in der Zukunft setzen. In diesem europäischen Raum ist also dieses Staaten verpflichten sich regelrecht darauf. Dass ihre Schulden, sie und das heißt ihre Gesellschaft, in Haftung dafür nimmt, dass diese Schulden durch gelingendes Wachstum beglaubigt und gerechtfertigt werden. Da in Europa ist es radikalisiert. Wenn einem Staat das nicht gelingt, mit seinen Haushaltsmitteln seine Gesellschaft darin voranzutreiben, dass dort kapitalistisches Geschäft in derselben Dimension gelingt, dann hat er sich glattweg darauf festgelegt, dass dann auch sein Regieren nicht mehr geht, so wie das bisher üblich war. Das ist das, was Griechenland geschieht. Erstmal geschieht, ich mache an der Stelle jetzt mal gleich eine Pause, aber was diesem Land geschieht, ist, dass sogar ohnehin dem Volk, aber sogar der politischen Hoheit die Abrechnung ins Haus gestellt wird, wenn du für kapitalistisches Wachstum nichts taugst, dann hast du dein Recht, deine Existenz zu bestreiten, zu einem guten Teil verwirkt. Das ist beim Volk wirklich ganz wörtlich zu nehmen. Aber es trifft tatsächlich auch in einem gewissen Sinn den griechischen Staat, weil dem wirklich die souveräne Verfügung über das Herrschaftsmittel Geld zum Regieren entzogen ist. So, an der Stelle mache ich mal einen Einschnitt. Das sollte der erste Einblick sein anhand dieses Aufsatzes, was ich meine oder was wir meinen, was man sich, wenn man schon über viele Schulden Griechenlands den Kopf zerbricht, was man sich dann mal durch den Kopf gehen lassen sollte, über welchen Charakter Schulden, Staatsschulden in dieser Produktionsweise namens Kapitalismus überhaupt haben. Ja. Ja, natürlich. Deswegen höre ich ja gerade das Sappeln auf.
Internationale Kreditgeber haben Landwirte geben, auf ein zu erwartendes Wachstum.
Mhm.
Und dann kann genau diese Kreditgeber aber diese Gewinne in ihren Ländern, also Deutschland, realisieren.
Mhm.
Dann frage ich mich aber, wo die Verantwortung der Griechen ist, genau solche Verträge abzuschließen, dass die Gewinne im Land bleiben. Das verstehe ich nicht.
Ja, was soll da das Wort Verantwortung an der Stelle sagen?
Ja, die haben ja auch genau diese Erwartung. Also in Griechenland gibt es ja genau die gleichen Unternehmen, die Gewinne machen wollen. Und ich verstehe genau diesen Unterschied nicht, wie es geht.
Also formell ist die Antwort darauf erstmal, weil den Finanzinstituten gerade in Europa, wie allen kapitalistischen Unternehmungen, auch den Finanzinstituten, von den Binnenmarktstaaten und den Eurostaaten ja gerade diese Freiheit ganz nach Gewinn- und Wachstumskalkulationen zu entscheiden, wo sie wie ihr Kapital einsetzen, weil ihnen diese Freiheit ausdrücklich gegeben wurde. Das wollten die Binnenmarktstaaten und die Eurostaaten genauso. Die wollten, jetzt kommt aber die Berechnung, deswegen habe ich nach dem Wort Verantwortung gefragt, ja. Diese Freiheiten gibt man den Unternehmen und auch den Banken. Entscheidet ganz nach Gewinnaussichten oder Gewinnmacherei, wo ihr von euren geschäftlichen Aktivitäten was betreibt. Wo ihr kauft, wo ihr verkauft, wo ihr investiert und produziert. Wo ihr euer Wachstumsergebnis am Ende realisiert. Diese Freiheit haben sie denen gegeben, aber natürlich nicht aus Selbstlosigkeit, nicht aus nationaler Dummheit. Das gibt es manchmal so als Theorie vom Neoliberalismus, ne? Sondern das machen die Staaten, und das hat auch Griechenland so gemacht, mit einer ganz nationalen Berechnung. Die nationale Berechnung heißt, wenn man den Unternehmen, den kapitalistischen Unternehmen, diese Freiheit gibt, dann ist es das erste nationale Argument dafür, dass die Unternehmen auf diese Nation positiv setzen. Dann wird man als Nation für viel mehr Kapital interessant, als es bei einem selber schon gibt. Das ist übrigens jetzt bei Griechenland sogar noch viel, viel naheliegender, die nationale Berechnung gewesen als bei Deutschland, weil bei Deutschland war ja schon viel Kapital beim Staat in den Euro. Aber Griechenland hat halt wirklich diesen, man muss auch sagen, sehr risikobereiten Weg gewählt und hat die Bilanz über sein Land gezogen und hat vom Standpunkt einer ambitionierten politischen Macht den Befund über dieses Land gehabt, national betrachtet. Damit wird man doch nichts. Wie soll denn eigentlich ein moderner Staat was werden mit einem Land? Ja, da gibt's schöne Küsten und da gibt es Olivenbäume und da gibt es auch nette Leute, die immer mit T-Shirts rumlaufen, auf denen No Problem steht. Aber damit kann man doch nicht wirklich eine kapitalistische Basis für eine machtbewusste Regierung zustande bringen. Und der Beschluss Griechenlands, in den europäischen Binnenmarkt einzutreten und dann auch dem Euro beizutreten, übrigens wirklich ein rigoroser Beschluss. Beim Euro haben sie gesagt, wir zwingen das irgendwie dem Land auf, dass es die Vertrauenswürdigkeit des Euros bescheinigt bekommt. Die risikobereite Kalkulation dabei war, genau so erschließt sich Griechenland die Potenz des Kapitals aus ganz Europa der Möglichkeit nach. Griechenland als kapitalistischen Wachstumsraum und damit als Geldquelle seiner Regierungen zu erschließen. Das war deren Kalkulation. Das ist übrigens wirklich die Antwort auf die Frage, die manche dann so stellen, wie kann man als Griechenland nur so einen Kurs gehen, der dann zu diesem Ende führt. Ja, so kann man das. Da setzen ambitionierte nationale Regierungen auf diese Karte, dass sie für die Kapitale in ganz Europa so attraktiv werden zum Gewinne machen, dass die das Wachstumswerk unter ihrer Hoheit voranbringen. Was sie dabei auch noch anbieten, ist ihr Volk. Das sind doch Leute, denen bleibt eh nichts anderes übrig, als für Lohn zu arbeiten. Die werden automatisch mit Pfeil geboten als Standortattraktivität. Und der Staat stellt sich eben auf als einer, der verspricht, dafür nimmt er übrigens Schulden auf, einem modernen Kapitalismus, der sich bei ihm den Weg brechen soll, die entsprechenden Infrastrukturen hinzustellen und so weiter. Also das ist die Kalkulation, man kann auch sagen, die risikobereite Spekulation einer politischen Hoheit beim Beitritt zum europäischen Binnenmarkt und beim Beitritt zum Euro. Die Entgrenzung dessen, was im Lande an Kapital tätig werden soll, das ist der Zweck. Eigentlich will Griechenland damit Standort werden. Es ist übrigens verbunden gewesen mit einer von Europa, also von den europäischen Institutionen auch verlangten, von den griechischen Regierenden aber auch gebilligten, rigorosen Durchsortierung dessen, was an Wirtschaftsaktivitäten in Griechenland läuft. Der Befund, mit ein paar Olivenbäumen kann man doch keine prächtige kapitalistische Nation werden. Das ist ja alles wahrgemacht worden. Griechenland sieht jetzt echt nicht mehr so aus wie zu meinen Studentenzeiten. Was diesem Geschäftskriterium moderner Kapitalismus dort nicht standgehalten hat, ist alles brachgelegt, ist alles niedergemacht, ist alles umgepflügt. Außer, jetzt kommt es zum Teil wieder auf, es hat aber dann mit kapitalistischer Produktion auch eigentlich nichts zu tun, zum Teil lebt da jetzt so eine Wurstelwirtschaft wieder auf, weil von was anderem können die Leute dann nicht mehr leben. Aber das wäre meine Antwort drauf. Die griechischen Regierenden haben sich sehenden Auges mit dieser Berechnung dem Konkurrenzkampf im Binnenmarkt und im Euromarkt geöffnet und gestellt, um damit es hinzukriegen, dass bei ihnen erfolgreich Kapital aus ganz Europa tätig wird. Und wie gesagt, das ist auch passiert. Das ist ernst, also das ist auch gelaufen. Die europäischen Handelshäuser, die haben alle auch Griechenland vollgepflastert mit ihren Dependancen. Die europäischen Bauunternehmen, die haben an der Olympiade und am Straßenbau und weiß ich was ihre Geschäfte gemacht. An der infrastrukturellen Erschließung ihre Geschäfte gemacht. Im Ergebnis aber hat die Konkurrenz eben dieses Ergebnis gebracht, dass diese Geschäfte sich nicht bei Griechenland als Wachstum bilanziert haben, sondern dort bilanziert haben, wo diese Kapitale hergekommen sind. Die Banken übrigens waren in der Frage die am längsten daran verdient haben. Ja, weil je länger es dauerte, dass sich diese griechische Regierungsspekulation, wenn wir nur ordentlich regieren, wenn wir uns nur dem Euromarkt öffnen, wenn wir nur Kredit dafür aufnehmen, das Bett für die internationalen und insbesondere europäische Kapitale schön zu machen, je länger sich das hinzog und das Wachstum sich in Griechenland so recht nicht einstellte, der griechische Staat also immer erst recht herausgefordert war, etwas für die Wachstumsbedingungen zu tun, desto länger gab es eine zuverlässige Geschäftsgrundlage für die europäischen, für die französischen, für die deutschen Banken und so weiter in dem Kreditbedarf dieses Landes. In deren Terminologie übrigens gesprochen, gab es ein Ausfallrisiko nicht. Wenn Griechenland seine Schulden bedient hat, dann war das immer mit Euro und das Währungsrisiko gab es für die Banken in Europa schon mal nicht. Was ich damit schon zeigen will, ist, es ist wirklich ein theoretischer Fehlgriff, die griechische Regierung der Unterlassungssünde beim einzig wahren Regieren, wie es sich heutzutage gehört, zu bezichtigen. Diese Sorte von nicht mehr gerechtfertigten Schulden hat Griechenland zustande gebracht, weil es sich der einzig zulässigen, heutzutage weltweit durchgesetzten, einzig gültigen Art politischen Regierens so hemmungslos und risikobereit hingegeben hat. Weil die sich auf den Standpunkt gestellt haben, wir riskieren unser Land und unser Volk für den Versuch, zu einem erfolgreichen Kapitalstandort europäischen Kapitals zu werden. Und da gibt es dann eben immer zwei Fälle. Bei den einen kommt es zustande und bei den anderen kommt es deswegen nicht zustande.
Ja, die Frage wird angenommen, was er sagt, ist richtig. Ja. Da kommt dann, was nun? Ja, Kapital einerseits versucht, in egal wo weniger Arbeitskräfte zu produzieren, dass die Rente gestrichen wurde, die Löhne gekürzt wurden und so weiter. Das ist alles dafür, dass die Arbeitslosen billiger wird, damit die investieren und dann Billiglohn produzieren. Das ist, was Kapital immer anstrebt. Genau. Überall versucht in europaweit das Gleiche, aber nicht nur. So in Deutschland haben wir auch die Gehälter in den letzten 15 Jahren um ja, 20% reduziert. Mhm. Und das ist das Kapital. Und du sagst, die Regierung hat das nicht geschafft, diese Gewinn produzieren zu entscheiden. Das heißt, versagt. Angenommen, das ist richtig, was wäre die Alternative? Was nun? Was machen wir denn hier dann? Was sollen die Griechen jetzt machen? Und was können wir dazu beitragen, dass die hier machen, erfolgreich sind? Das ist ja die Konsequenz davon, dass man versucht, theoretisch zu betrachten. Deshalb wollte ich deine Meinung danach fragen, was du denen empfehlen würdest, was zu machen.
Der theoretische Befund, den ich versucht habe, darzulegen, was da eigentlich, nach welchen wirtschaftlichen Prinzipien, nach welchen politischen Prinzipien angerichtet worden ist. Der theoretische Befund, den ich da versuche vorzulegen, der passt nicht zu der Frage, die Sie stellen. Das ist unangemessen, jetzt einfach mal so zu sagen, sag doch den Griechen mal, was sie machen sollen. Ja, das haut nicht hin. Ich habe ernstlich gesagt, durchaus auch als Angriff auf diese deutsche Zeitungsvorstellung, die Leute in Griechenland hätten alles versemmelt. Die sollten sich mal ändern. Ich habe wirklich mal sagen wollen, zwar nur mal an diesem Faden mit diesen Staatsschulden. Wie gründlichst abhängig gemacht das Leben und Überleben dieser Menschen in Griechenland gemacht worden ist von diesen politischen und kapitalistischen Systemgesetzen, die da als Binnenmarkt und als Euromarkt von den politisch Mächtigen den Menschen zur Notwendigkeit ihrer Lebensführung gemacht werden. Und auf so einen Befund passt einfach nicht die menschliche, vielleicht verständliche, aber irgendwie unsachliche Art und Weise. Jetzt sag doch mal den Leuten, wie sie es anders machen könnten. Den kann ich ehrlich gesagt nichts anderes erstmal sagen, als wenn ihr neben euren Überlebensnotwendigkeiten vielleicht noch dazu ein bisschen Kapazitäten übrig habt, eins vielleicht könntet ihr immerhin tun, euch mal zu erklären, von was ihr eigentlich so ruiniert werdet. Im Kapitalismus haben übrigens Völker, deren Nationen zu Verlierern im Kapitalismus gemacht wird, extraordinär schlechte Möglichkeiten, was zu unternehmen. Wenn die Hälfte der griechischen Jugend mittlerweile abgeurteilt ist, ökonomisch gültig abgeurteilt ist, die braucht es nicht. Die sind arbeitslos. Und es ist das kapitalistische Urteil über die Hälfte der Jugend, die braucht es nicht. Die sind überflüssig. Und bei den älteren Kalibern, da nähert sich das so langsam einem Drittel der Bevölkerung. Die sind nach den herrschenden wirtschaftlichen Maßstäben eines Kapitalismus in Europa zu viel. Dann sind diese Leute, das kann ich schon noch sagen, dann sind diese Leute im Kapitalismus in die Lage gebracht, dass sie nach den Rechnungsweisen dieser Wirtschaft, in dieser Wirtschaft gar keinen Hebel mehr haben. Kann man sich sehr einfach klar machen. Wie sollen Leute, denen man gesagt hat, euch braucht es nicht, die andere Seite, die Unternehmen, die Regierenden, mit Arbeitsniederlegung zu irgendwelchen Konzessionen zu zwingen? Diese Generalstreiks, die es in Griechenland gibt, die werden deswegen auch übrigens so eine traurige Angelegenheit. Einer, der gesamte europäische Kapitalismus und seine politischen Hoheiten ins Gesicht schreit, ihr könnt schon mal baden gehen da in euren Küsten. Euch braucht's nicht. Die haben keine ökonomische Erpressungsmacht, jedenfalls in diesem System. Soll jetzt kein Plädoyer dafür sein, dass sie sagen, gut, dann bin ich für dieses System. Also das will ich wirklich nicht behaupten.
Nee, darauf wollte ich eigentlich nicht hin, sondern unter Parallele ziehen. Das, was die Griechen dann, was du gerade gesagt hast, was die Griechen betrifft, das gilt genauso für Deutschen. genauso gut Italiener und Spanier, ja, und alle anderen Länder. Wir haben im Euro-Gebiet, wir haben Löhne eingefangen mit 50 Cent, was in Bulgarien ist. Mhm. Dann haben wir 8,50 Euro hier. So speist sich immer diese Ausbeutung. Mhm. Ja? Und deshalb, das ist ein Phänomen, dass wenn heute Griechen, also gestern Griechen, dann daran waren, wo wir können, auch Deutschland, wenn wir, wer weiß, weil die Politik ist das Gleiche, ändert sich ja nicht. Das ist die Frage, die Bevölkerung hier verteilt sich ja auch nicht so toll. Ja, sonst hätte man 20% Gehaltskürzung in den letzten 2 Jahren, oder realen Lohnabbau in 20 Jahren nicht durchsetzen können. Mhm. Deshalb, wir sind genauso gefährdet wie Griechen auch hier.
Mit dem Unterschied, dass sie, dass ihre Abhängigkeit vom Kapital mit genau dem Inhalt, den Sie sagen, ja, die Abhängigkeit besteht darin, dass die Regierenden, aber auch die Unternehmen Ihnen dauernd sagen, dass Sie überhaupt Geld verdienen können, dafür müssen Sie beim Verdienen des Geldes dauernd Abstriche machen. Der Unterschied ist der, dass Sie mit dieser Abhängigkeit in einem kapitalistisch halbwegs erfolgreichen Land leben, sodass Ihre Armut, die Ihnen abverlangt wird, kapitalistisch wirklich produktiv benutzt wird. Das nutzt Ihnen nur insofern, als Sie überhaupt verdienen und die Arbeit zu erledigen haben. Aber das macht eben Ihren Unterschied zu Griechenland aus, dass da ein ganzes Volk Zug um Zug für bloß arm erklärt und behandelt wird, und es wird nicht mal ausgenutzt, dass die arm sind. Das ist mal eine kleine Fußnote daran. Darin besteht übrigens wieder die Gemeinheit und die Dummheit dieses deutschen Regierungspatentvorschlags an das griechische Volk. Die müssten wieder wettbewerbsfähig werden. Ja, das ist eine politökonomische Gemeinheit, aber auch eine politökonomische Dummheit. Als wäre einfach bloß durchs Ärmerwerden, durch die Bereitschaft weniger zu verdienen, als läge darin der Grund, dann wenigstens beschäftigt zu werden. Das ist nicht wahr. Es ist bloß eine Bedingung dafür. Aber dass man beschäftigt wird, das fällt ganz und gar in die Erfolgskalkulation von Kapitalbesitzern. Ja, ich will mich ja nicht ganz drücken, aber worauf meine Überlegungen hinausläufen, das habe ich eigentlich vorhin mal in dem Satz gesagt, es ist ein Riesenfehler von Völkern, diese Abhängigkeit, von dieser Abhängigkeit, wie das so lax dann heißt, auszugehen. Dann ist es so. Wenn ich verdienen will, brauche ich einen Arbeitsplatz. Wenn ich einen Arbeitsplatz brauche, dann muss ich mich auf die Konditionen einlassen, die einem sagen, die Arbeitsplätze haben, und die Regierenden, die einem sagen, wie Arbeitsplätze wettbewerbsfähig sind. Das will ich damit schon sagen. Wer sich darauf einlässt, macht einen Riesenfehler. Und wenn Sie sich schon mal mit Griechenland beschäftigen, dann können Sie an Griechenland einen Fall, und auch darin ist eben Griechenland ein Fall, studieren, was die wirkliche Gesetzmäßigkeit dieser Abhängigkeit ist. Dann sind Sie mit Ihrem ganzen Leben dafür verhaftet, dass eben ein nationales Wachstum gelingt oder nicht. Darüber sollten Sie sich schon mal Gedanken machen, ob Sie da eigentlich gut drin aufgehoben sind. Stattdessen lassen Sie sich so einen Scheiß erzählen, diese Bild-Zeitung, das war ja wirklich, war ja unglaublich, was die an Griechenland an Volkserziehung gemacht hat. Lassen Sie sich sowas erzählen, ernstlich. Die Deutschen könnten sich doch mal richtig stolz auf die Schultern klopfen, dass Sie es mit Ihrer Bescheidenheit, mit Ihrem "Ich akzeptiere jede Sorte von Arbeit, die von mir verlangt wird. Ich akzeptiere das dauernde Drücken auf Löhnen, um der Wettbewerbsfähigkeit der Nation und der Unternehmen willen", dass Sie es da ja immerhin zu mehr gebracht hätten als die Griechen. Sollen Sie sich darüber freuen, dass Sie sich so in Ihrem Lebensstandard runter haben regieren lassen? Gut, mal vielleicht noch, also ich will jetzt nicht irgendwas abbrechen oder so, aber ich könnte noch so einen anderen Strang der Argumentation, den wir für erforderlich halten, an diesem Fall vorstellen. Der geht dann mehr auf die deutsche Seite. Da will ich mal richtig Stellung probieren zu dieser insbesondere in linken Kreisen Aufgeregtheit über Deutschlands Politik und den Schäuble. Über dieses, wie es hieß, soziale Verantwortungslosigkeit der deutschen Politik. Ja, da war dann von den Spardiktaten Deutschlands die Rede. Und das kann man übrigens nicht bestreiten, das sind Spardiktate. Aber die Aufgeregtheit, die ging, die bringen doch nichts. Die machen nur kaputt. Da ist mir übrigens an diesen Linken sehr unangenehm aufgestoßen, also an der Linkspartei meine ich insbesondere, dass die mit dieser Kritik, die Spardiktate von Schäuble, die bringen nichts, die machen nur kaputt, dass die überhaupt nichts mehr unterscheiden wollten. Die konnten in einem Atemzug auf verelendende Griechen zeigen, und gleich, als ob das dasselbe wäre, klagen, so käme es doch nie mehr zum Unternehmenswachstum in Griechenland. Ja, ist denn das dasselbe? Und dann kam noch die Sarah Wagenknecht aus der Ecke und sagte, wenn man das so macht, dann werden die Gläubiger ihr Geld, die deutschen Banken unter anderem und die EZB und so, dann werden die ihr Geld nie mehr wiedersehen. Und dann hat sie diesen Scheiß, als ob das alles dasselbe wäre. Arme Leute in Griechenland, nicht zum Gewinn kommende Unternehmen in Griechenland und nicht zu ihren Zinsen und Coupons kommende Finanzinstitute in Frankfurt. Als ob das alles dasselbe wäre, hat sie dann auch noch das Ganze volksfreundlich wieder hingebogen und hat gesagt, und wenn das alles nicht klappt, wer muss dann wieder die Zeche zahlen? Der deutsche Steuerzahler. Da ist mir dann endgültig ist ein bisschen hochgekommen, dass das links sein soll. Sich berufen auf den deutschen Michel. Der Steuerzahler ist nämlich wirklich die trostloseste Figur überhaupt, der man Recht geben sollte. Nein, der sollte man nicht Recht geben. Der Steuerzahler ist ja wirklich bloß diese Melkkuh des Staates. Und für die Partei ergreifen ist wirklich ein Quatsch. Aber das, ich werde wieder sachlich. Das Bild, das da gemacht wurde, die deutschen Spardiktate sind ebenso asozial wie kontraproduktiv. Das Wort, in dem alles vermischt wird, heißt dann immer, die sind verantwortungslos. das Bild wirft mehr Fragen auf, als es überhaupt beantwortet, wenn man ein bisschen zurücktritt und mal drauf guckt. Man fragt sich nämlich, warum macht es Deutschland denn dann überhaupt? Haben die echt nichts anderes zu tun, als alles kaputt zu machen und böse zu sein zu irgendwelchen Menschen am Mittelmeer? Da muss doch was anderes vorliegen bei dieser Euro-Rettungspolitik der deutschen Euro-Vormacht. Da will ich ein paar Argumente aus zwei Aufsätzen aus dem Buch präsentieren. Zum einen aus dem Aufsatz: Die Krisenkonkurrenz der Europartner tritt in ihr nächstes Stadium ein. Das ist ein Aufsatz, den haben wir 2012 schon geschrieben. Und einem der aktuellsten, neuesten Aufsätze von 2015, die imperialistische Wahrheit der Krise und der Rettung, der sogenannten Rettung Griechenlands, ein Hilfsprogramm für Deutschlands Europaprojekt. Dazu ein paar Argumente angerissen und zur Diskussion gestellt. Wie gesagt, dass da Spardiktate gemacht werden an Griechenland, das stimmt, das ist so. Es ist auch überhaupt keine Rede wert, dass diese Spardiktate, die ja zunächst einmal den griechischen Staat gelten, in der Durchführung Massenverelendung des griechischen Volks herbeiregieren. Aber die Frage, warum und wofür machen das denn die gläubiger Nationen Deutschland und ihre Institutionenpartner, die EZB und der Internationale Währungsfonds und so weiter, warum und wofür machen die das denn? Die Erklärung fürs Publikum ist wieder total bescheuert gewesen. Das müssen sie machen, weil sonst machen die Griechen mit ihrem unsoliden Leben unseren Euro kaputt. Und da müssen sie gestoppt werden bei. Diese bekloppten Sätze, die kann man einerseits mal so lesen. Das ist eigentlich eine interessante Propaganda. Diese Propaganda sagt nämlich, ein gutes Geld verträgt es nicht, dass das Volk es in die Finger bekommt. Das ist ja der Vorwurf, die Griechen haben zu viel von diesem Euro gehabt und das macht glattweg das Geld kaputt. Hat übrigens keiner mal so gelesen. Ah, jetzt weiß ich mal, wie es zugeht im Kapitalismus. Geld ist nichts fürs Volk, Geld ist was zum Wachsen und wenn man es dem Volk gibt, dann geht es glattweg kaputt, dieses scheue Räder. Aber auf der anderen Seite, neben dieser Gemeinheit, die da verkündet wurde, liegt auch da wieder ein Fall von Dummheit vor. Keiner der Fernsehzuschauer und Leser, die mit solchen Botschaften abgespeist wurden, haben auch ein einziges Mal den Aufstand gemacht und haben gesagt, das erklärt uns jetzt bitte mal, wie wir das hinkriegen sollen. Wie sollen wir Kleinverdiener und Kleinkonsumenten beim Benutzen unseres Gehalts und unseres Überziehungskredits das Geld von ganz Europa ruinieren? Wie soll denn das gehen? Ihr spinnt ja wohl, erzählt mir mal, wie das gehen soll. Hat keiner gemacht. Und so ist das Bild durchgegangen. Tatsächlich ging es bei dem, was die deutsche Politik da verlangt hat und was von diesen Euro-Institutionen dem griechischen Staat gegenüber dann durchgesetzt wurde, ging es auch gar nicht um das Geldbenutzen der griechischen Menschen. Wenn die deutsche Politik und die europäischen Institutionen die Überschuldung Griechenlands zu ihrer Sache machen. Dann richten die sich schon auf die Verschuldung des Staates Griechenland. Die können das nämlich unterscheiden. Dann kümmern sie sich darum, dass sich dieser Staat in der Konkurrenz der europäischen Nationen in die Lage gebracht hat, dass ihm die internationalen Geldgeber, die internationalen Kreditinstitute keinen Kredit mehr bewilligen. Und dann ist der Sorgegegenstand dieser europäischen Institution und vorneweg immer die deutsche Regierung, dann ist der Sorgegegenstand, wenn ein Euro-Staat keinen Kredit mehr bekommt, tatsächlich das Geld Europas. Der Euro. Und wenn dann deutsche Politik beschließt, die waren da schon sehr vorneweg. Wenn dann deutsche Politik beschließt, und das wird zur Linie eben dieser europäischen Einrichtung und auch des Internationalen Währungsfonds, Griechenland muss man jetzt als Fall von Überschuldung behandeln und abhandeln. Dann ist das gar nicht nur, dass die deutsche Regierung und die europäischen Institutionen, das tun sie schon, dem Urteil der internationalen Finanzinstitute damit auch noch politisch Recht geben. Das tun sie schon. Und die sagen ja, auch wir behandeln das jetzt als einen Fall von Schulden eines Staates, die keine Geschäftsaussichten mehr in Aussicht stellen. Aber sie tun das gar nicht einfach deswegen, weil sie jetzt Parteigänger der Banken und so weiter wären. Das ist auch so eine verkehrte Linie bei dieser Linkspartei. Sondern sie tun es in gewisser Weise in einer bemerkenswerten Kenntnis von dem, worum es bei einem Geld wie dem Euro bei so einem modernen Kreditgeld wie dem Euro wirklich geht. Das habe ich vorhin mal angetippt. Die deutschen Regierenden und die europäischen Institutionen, die da diese Spardiktate gegen Griechenland jetzt praktizieren, die vertreten dabei auf ihre Weise glattweg so etwas wie eine politökonomische Wahrheit über den Charakter moderner Kreditgelder. Die kennen nämlich diesen Zusammenhang. Das ist ein Geld, das kommt als Kredit durch politische Macht in die Welt. Das wird von den Zentralbanken ausgegeben an die Banken. So gesehen ist es ein reines politisches Machwerk. Aber was das dann tatsächlich als Geld ist, was das ökonomisch dann darstellt, welche Macht es hat, Reichtum zu bewegen, zu taugen in der Hand von Kapitalen, das ist tatsächlich davon abhängig, wie sehr es gelingt, dass dieses Geld auch erfolgversprechend von den Kapitalen benutzt wird fürs Wachstum machen. Und wenn das in einem Fall wie in Griechenland richtig auf nationalem Niveau nicht gelingt, dann sehen sich die Führungsmächte dieses Geldes offensichtlich herausgefordert zu der Aufgabe, sie müssen sich um die Güte dieses Geldes mit aller Macht kümmern. treffen sie das Urteil, ihr Euro ist durch diese misslingenden Schulden Griechenlands in Euro, die überhaupt nur noch durch weiteres Kreditgeben weitergehen, ihr Geld ist dadurch betroffen. Wo kein Wachstum in Aussicht ist, diese Schulden gut zu machen, ist ihr Geld betroffen. Und daraus ziehen sie wirklich mit einer gewissen politökonomischen Notwendigkeit, mit einer gewissen politökonomischen Logik die Konsequenz. Dann ist bei diesem Staat Begrenzung seiner Schulden, Reduzierung dessen, worüber er als Geld verfügen darf, das Mittel der Wahl. Das ist in gewisser Weise das Umdrehen der üblichen politökonomischen Logik eines modernen Geldes. Es kommt auf die Welt durch politischen Beschluss, wird als Kredit durch die Banken in die Wirtschaft hineingetan und rechtfertigt sich als Geld oder rechtfertigt sich eben nicht als Geld dadurch, dass dann mit ihm wirklich Wachstum gemacht wird. Jetzt machen die den Umkehrschluss, wo der Euro in Gefahr steht, dadurch schlecht zu werden, dass er sich in Griechenland durch Wachstum nicht mehr rechtfertigt, müssen wir da denen das Geld wegnehmen. Müssen wir dieses Land, diesen Staat, in der Frage, über wie viel Geld darf er verfügen, auf das Maß zwangsmäßig runterschrumpfen, wie bei ihm überhaupt noch Geschäft in Aussicht steht. Muss man übrigens wirklich sagen, damit da auch ein Unterschied klar ist. Die Spardiktate machen das mit dem griechischen Staat, ihn runterzuschrumpfen auf das, was dort überhaupt noch an lohnendem Geschäft vielleicht mal in Aussicht steht. Aber der griechische Staat, der bleibt darüber ja immerhin noch politisch als Subjekt im Geschäft. In einer Wüstenrolle, nämlich als die politische Macht, die im Auftrag Europas diese Spardiktate in Griechenland durchsetzen darf und muss. Aber der bleibt als Souverän so gesehen noch in Funktion. Ganz anders treffen diese Spardiktate das Volk. Da gibt es schon noch einen Unterschied. Beim Volk ist es die Außerkraftsetzung von deren wirtschaftlicher Tätigkeit und dem daran hängenden Leben von ihnen. Da wollte ich jetzt tatsächlich mal ein wenig betonen, nein, diese Spardiktate sind nicht das, was ihnen nachgesagt wird, etwas ohne politökonomischen Sinn und Verstand. Diese Spardiktate, die haben die tatsächlich allgemein gültige Logik modernen Geldes auf ihrer Seite, dass das entweder durch lohnendes Geschäft in Kraft gesetzt wird oder durch allgemein misslingendes Geschäft wirklich in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Sache hat natürlich auch eine Absurdität. Man kann diese Spardiktate Griechenland gegenüber auch mal nach der Seite der Absurdität betrachten. Denn was sie leisten, ist wirklich erstmal nichts anderes als eine weitergehende, vorangetriebene Brachlegung von allem, was es an Wirtschaftsleben in diesem Land noch gibt. Es ist tatsächlich Schrumpfung nach der Logik. Man hat ja den Befund bereits gesehen, dass bei euch sich nichts lohnt. Das wäre mal eine Antwort darauf. Warum und wofür macht deutsche Politik denn überhaupt diesen Rigorismus der Spardiktate? Jetzt eine zweite Fassung, eigentlich von derselben Antwort, aber die geht ein bisschen anders. Diese Sorte, Deutschland kümmert sich um das europäische Geld, macht dann Deutschland eben doch nicht einfach um des Geldes willen. Sondern das macht Deutschland um seinetwillen. Das macht es ganz nationalistisch interessiert. Da kommt übrigens im Euroraum etwas auf den Tisch. Das ist nicht ohne Härte. An diesem Verhältnis von die Gläubigernationen des Euros zwingen einem solchen Schuldner in Euro als Staat wirklich sein Schrumpfen auf das Niveau seines Misserfolges auf. Das macht klar, dass dieses Gemeinschaftsgeld jetzt offenkundig nicht mehr ein gemeinschaftlicher Nutzen aller Nationen in diesem Geld ist. Jetzt ist die Konkurrenz dieser Nationen in dem einen Geld Euro wirklich bis zu dem Punkt getrieben, dass der Nutzen dieses Geldes für Deutschland sich gründlichst trennt von dem Schaden, den eine konkurrierende Nation wie Griechenland als Konkurrenzverlierer zu tragen hat. Warum macht Deutschland das? Das liegt daran, was der Euro für Deutschland überhaupt ist. Dieses rigorose Verlierernationen haftbar machen für ihre Konkurrenzniederlagen, das kommt von dem Standpunkt her, dass für Deutschland der Euro das unglaublich wichtige Projekt ist, über ein Geld zu verfügen, das so etwas Ähnliches werden soll wie der Dollar. Über ein Geld zu verfügen, das von der Geschäftswelt der ganzen Welt beurteilt und benutzt wird, als wenn man das Geld hat, dann erschließt sich einem alles, was fürs Gewinne machten, nützlich ist. Damit kommt man in jeden Wirtschaftsraum, in jedes Geschäft hinein, an dem man wachsen kann. Diese Attraktivität eines Geldes als Geschäftsmittel der Geschäftswelt, das will Deutschland im Euro als Beschaffenheit, als Ausstattung des europäischen Wirtschaftsraums für sich haben. Auch ein Geld, das, weil es eben diesen Status in der Geschäftswelt genießt, auch in der Staatenwelt genießt. Das ist dieses, was man dann so technisch sagt, das ist dann ein Geld, das nehmen die Staaten als Reservewährung. Das nehmen sie als die Sicherheit in ihre Zentralbank, mit der sie dafür garantieren können, dass die Geschäftswelt unter ihrer Hoheit eben Zugriff auf alle interessanten Geschäfte der Welt hat. So, auf so etwas will Deutschland beim Euro hinaus und dafür hat es überhaupt diese eigentümliche Konstruktion des Euro wesentlich mitgeschaffen, in gewisser Weise sogar geschaffen. Das war nämlich der deutsche Befund für ein solches Geld und für die Ausstattung der deutschen Nation Mit einem solchen Angebot an wirklich die Geschäftswelt kann Deutschland alleine gar nicht bürgen. Da ist Deutschland als Geschäftsraum allein unter der deutschen Hoheit zu klein. Da braucht es schon als Beschaffenheit des Geldes die Garantie, wer dieses Geld besitzt, greift ganz zuverlässig, ohne nationale Wechselprobleme, greift ganz zuverlässig auf einen viel größeren kapitalistischen Wirtschaftsraum zu, nämlich eben den Euroraum. Deswegen hat Deutschland diesen Euro haben wollen, deswegen hat Deutschland diese eigentümliche Konstruktion gemacht, unter einem Geld viele konkurrierende Nationen zu vereinigen. Und jetzt steht dieses europäische Projekt vor einem tatsächlich problematischen Ergebnis. Das europäische Geld ist genau in dieser Eigenschaft, das ist ein Bombengeschäftsmittel, ja tatsächlich in Frage gestellt, wenn es in Teilen des Euroraums so eindeutig kein Bombengeschäftsmittel ist. Jetzt greift diese von mir vorhin mal erwähnte Konstruktion nicht mehr. Diese Konstruktion, wenn alle Nationen unter dem Euro darauf verdonnert sind, sie können nur mit Geld regieren, wenn es ihnen gelingt, Wachstum bei sich zu machen, woraus sie Steuern bekommen, und Wachstum zu machen, auf das internationale Geldgeber ihnen Kredit geben. Das sollte sowas sein wie der Sachzwang. Dann müssen alle Euronationen auch Wachstum machen. Jetzt greift dieser Mechanismus nicht mehr. Weil Griechenland ist daran nun mal gescheitert. Jetzt ist also in dem europäischen Raum glattweg ein großer Beweis angestiftet, nein, dieses Geld garantiert keinen Konkurrenzerfolg. Jetzt kriegt die Geldrettung Deutschlands, warum Deutschland es macht, habe ich gesagt. Aber wie es das macht, folgt jetzt aus seiner Interessiertheit. Diese Tour, Spardiktate an Griechenland zu machen, das ist folgende Vorgehensweise. Die Vorgehensweise heißt, nein, nein, nicht der Euroraum ist angezweifelt, sondern nur Griechenland. Es ist richtig, die politische Bemühung darum, den Schadensfall in Euro auf eine Nation zu begrenzen und von dem gesamten Euroraum und dem Euro abzutrennen. Und an dem Schadensfall exerziert Deutschland dann eben unter umgekehrten Vorzeichen die Härte des Euro-Geldregimes durch. Unter umgekehrten Vorzeichen deswegen, weil jetzt nicht mehr diese Nation genötigt ist, das Geld nur für Wachstum einzusetzen, sondern jetzt machen sie es umgekehrt, wenn da kein Wachstum ist, wird ihm das Geld entzogen. Das ist jetzt die nationale Fassung davon, warum Deutschland in dieser rigorosen, rücksichtslosen Art und Weise den Standpunkt an Griechenland durchzieht, eine Nation im Euroraum, der es nicht gelingt, Geld für erfolgreichen Kapitalismus einzusetzen, hat das Geld nicht verdient. Es ist die nationalistische Berechnung, so trennt man den Misserfolg Griechenlands von der weiterhin solide sein sollenden Güte dieses Geldes. Für so ein imperialistisches Geldmanöver, imperialistisch, damit meine ich Folgendes, ich will da nicht bloß einfach ein böses Wort gesagt haben. Für so ein imperialistisches Geldvermögen, nämlich für so einen Verteidigungskampf des Ziels, für Deutschland und für Europa ein Geld zu stiften, das wirklich die Konkurrenz mit der Geldmacht des Dollars aufnehmen kann. Das wirklich da in der Konkurrenz unterwegs ist. Wem spricht die Geschäftswelt der ganzen Welt vergleichsweise am meisten zu, das ist das zuverlässige Geschäftsmittel für Weltgeschäfte? Für so eine imperialistische Konkurrenzzielsetzung, dafür verarmt die deutsche Politik Griechenland. Und natürlich das griechische Volk. Das merkt man, ja, diese von mir einleitend zitierte aufgeregte Kritik, das sei doch nicht Politik Deutschlands. Das sei doch verantwortungslose Politik Deutschlands. Das sei doch nicht europäische Solidarität. Das waren alles so Sprüche aus dieser linken Ecke. Das ist erstens vollkommen unsachlich und zweitens eine einzige Verharmlosung dessen, worum es in der deutschen Politik wirklich geht. Wenn es das nur wäre, sich um arme Leute nicht kümmern. Die deutsche Politik hat einen richtigen, notwendigen Grund für die Verarmung dieser Leute. Der Entzug von Geld bei Griechenland ist die Beweisführung der Euro-Führungsmacht, dass sie gnadenlos unterbindet, dass Geld irgendwo im Euroraum in Umlauf gebracht wird, das nicht dafür da ist, kapitalistischen Erfolg herbeizuführen. So, das mal die Überlegung anlässlich dieser zwei Aufsätze, die ich da gesagt habe, und so geht dieses Buch halt die Sache an. Ja, das soll wieder zur Diskussion stehen. Ist klar. Also es soll sowieso zum Kauf dieses Buches animieren, aber es soll auch zur Diskussion stehen.
Weil du ja gesagt hast, selbst zu überlegen, ob das wirklich der richtige Schritt ist, dann sich zum Beispiel dem Euro anzuschließen und sich diesen Diktat zu unterwerfen. Und meine echte Frage ist jetzt, wenn du als Land umgeben bist in diesen Ländern, in diesem Euroraum, welche Chance hast du denn dann als Land auf eine unabhängige Antwort?
Ja, das ist eigentlich dieselbe Frage wie vorhin auch, bloß jetzt von einer anderen Perspektive gestellt. Länder, aber da muss man auch mal sagen, so eine sind die halt. Da muss man sich auch immer mal klar machen, über welches Subjekt redet man da eigentlich. Länder, Regierungen, sogar linke Regierungen wie der Tsipras jetzt in Griechenland, die ziehen aus dieser Konkurrenzlage, über die sprichst du ja. Ja, du sprichst eigentlich über eine, das Du ist erlaubt, ja. Okay. Du sprichst über eine Konkurrenzlage zwischen Staaten. Und Die Konsequenz, die die offensichtlich daraus ziehen, ist die, dann gibt es für das Aufrechterhalten der politischen Macht und Herrlichkeit des Staates gibt es nur eine Alternative. Und die ist rigoros auf den kapitalistischen Erfolgsweg im Euroraum zu setzen. Das ist jedenfalls, ich will gar nicht bestreiten, dass die Tsipras-Regierung aus Deutschland erpresst worden ist, aber zum Erpressen gehören immer zwei. Und der Erpresste hat diese Konsequenz gezogen. In dieser Konkurrenzlage, sagt er, bleibt er als ausführendes Organ der Eurospardiktate immer noch ein handlungsfähiger Staat. Und das steht dann einer solchen Regierung. Aber was erwartet man auch sonst von Regierungen? Ganz offensichtlich viel höher, als dass irgendwie die Leute bei ihm leben können. Die Alternative gibt es ja auch, ja. Die Alternative gibt es ja in Europa. Aber die Alternative heißt raus aus Europa gehen. Aber am ernsthaftesten spielen mit dieser Alternative Nationen, die meinen, sie haben national so viel Machtbasis unter sich, dass sie sich eine Konkurrenz Großbritannien, und das ist der prominente Fall, gegen Euro-Europa vornehmen können. Das ist die andere Kalkulation, die dasselbe Kriterium ins Spiel bringt. Mit welcher Macht will ich denn die Konkurrenz zu den anderen Staaten überhaupt bestreiten? Und da sagt Griechenland, das geht nur mit geliehener Macht. Und da nimmt sich Großbritannien durchaus raus, muss übrigens auch dann das Volk für gerade stehen. Das geht gegebenenfalls auch mit nationaler Macht. Meine Antwort auf die Frage enthält ein bisschen eine Kritik an der Frage. Und zwar ist die Kritik die, man muss sich, wenn man welche Alternativen gibt es, da muss man sich schon die Freiheit nehmen, bei der Frage einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, über wen rede ich jetzt eigentlich gerade? Und wenn ich über eine politische Herrschaft rede, dann redet man über politische Alternativen für eine politische Herrschaft. Und das ist einfach was anderes als, wovon sollen die Leute leben? Was haben denn die Leute eigentlich für Alternativen zu leben? Das nicht miteinander einfach so fahrlässig in einen Topf zu werfen, dafür ist Griechenland und ist Europa wirklich bei näherer theoretischen Betrachtung ein einziges Lehrbuch. Das zu lassen. Gilt für die Deutschen, wie gesagt, auch. Hatten wir vorhin auch mal kurz am Wickel, das stimmt ja, was der Nachbar da gesagt hat. Diese Lehre wird doch den Deutschen auch dauernd beigebracht. Und die sollen sie einfach wie, ist doch Logo, schlucken. Wenn ihnen gesagt wird, du kannst stolz sein auf die vergleichsweise unglaubliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Die kommt übrigens dadurch zustande, dass wir mit Hartz IV und der Agenda 2010 das mit der Verarmung der Leute früher angefangen haben, als es jetzt in Griechenland läuft. Das wird mehr oder weniger den Menschen so vorgelegt. Und sie sollen mit diesem Bewusstsein, ja, abhängig davon bin ich schon, ja dazu sagen.
Das ist aber nicht das, was ich meine, sondern meine Frage lautet so, dass ich handle mit anderen Ländern, ich handle mit anderen Unternehmen und ich brauche Geld. Und das Geld gibt es nun mal am Kapitalmarkt.
Ja.
Und wenn ich nun mal diesen Bedingungen und Konditionen unterworfen bin, das war meine Frage, wie ich als Land mich davon rausziehen kann. Und weil sonst führt der Weg ja immer genau dahin wieder zurück.
Und da ist wirklich meine Antwort, diese Nationen, wenn sie wirklich das als Raison ihres Staates haben wollen, und das wollen sie ja, dann ist ihre Beschlussfassung, dann muss ich den Kriterien derer, die mir das Geld fürs Regieren leihen, Genüge tun. Das ist dann tatsächlich folgerichtig. Es gibt so Ratschläge aus Deutschland, man kann es ja auch einfach mal nach der anderen Seite hin kurz überlegen. Es gibt so Ratschläge aus Deutschland, das war ein bisschen vom Schäuble, das war aber auch von dieser volkswirtschaftlichen Nervensäge Sinn, von diesem Professor da. Sollen Sie doch einfach einen Grexit machen und es mit der Drachme probieren. Und dann kommen diese Schlaumeier rein, dann stürzt der Drachmenkurs, aber das muss einen überhaupt nicht irritieren. Das ist ein Bombenerfolgsmittel, weil dann werden die griechischen Waren so billig, dass innerhalb von kürzester Zeit da ein Wirtschaftswachstum ausbricht. Da muss man wirklich einfach mal sagen, da macht der Sachverstand den Übergang zur nackten Lüge. Weil was der mal eben überspringt, ja, und einfach bloß so als, das hat Wirkung auf Preise abhandelt. Das ist eigentlich der Einstieg in die Überlegung von denen, wenn die Drachme einführen, ist das Erste, was passiert, dass die gesamte Geschäftswelt sagt, das Geld fasse ich doch nie an. Die Konkurrenzlage zwischen den Staaten in der heutigen kapitalistischen Welt, die wäre am Geld sofort gegen Griechenland entschieden. Dem Land würde bestritten, dass es bei ihm im kapitalistischen Sinne überhaupt was zu verdienen gibt.
Ich denke nicht so, dass sie so denken, dass man doch was verdienen kann, aber die müssen jetzt nur die Löhne kräftig drucken, damit es was lohnt. Ja, dabei sind wir gerade. Was in ganzen Diskussion irgendwie bedenklich finde, ist das, dass wir haben nicht halt Griechenland, wir haben zumindest halt Europa. In Europa versucht man Kapital, interessiert daran, dass das die Löhne auf jeden Fall, was da ist, noch gedruckt wird. Mhm. In Bulgarien versucht man von 50 Cent auf 40 Cent zu drucken, in Deutschland, weiß ich, von 20 auf 8 Euro oder sonst in Spanien auf 5 Euro, je nach Situation. Auf jeden Fall ist flächendeckend tätig. Und macht auch Gebrauch, weil die Regierungen dem Kapital einfach folgen, was die Kapital erwartet und die Wünsche des Kapitals erfüllt. nicht nur in Deutschland, in Griechenland, Spanien, Portugal, Afrika, alle anderen Länder sehen nicht so. Deshalb, das ist Griechenland-Frage gibt es nicht. Sondern es gibt nur eine Frage. Eine Frage ist das Kapital, ist die Ausbeutungsgrad der Gesellschaft. Ja, und nicht nur Griechenland, sondern jetzt Europa, mindestens wenn man in europäischer Ebene leben, dann muss man eine europaweite Lösung haben, dass das, was das stoppt, was die Kapital flächendeckend in Europa flächendeckend agiert und drei, vier Regierungen mitmachen. Ja, und das ist, deshalb muss man ein bisschen ausweiten. Muss man gucken, wie haben sie die Griechen, wie haben sie die Portugiesen? Die müssen wir auch da einbeziehen, weil alles bei allen betrachten, werden wir dann das keine klare Antwort darauf kriegen, was mindestens Griechenland ist.
Ich verstehe die Frage jetzt erstmal noch so ganz. Man spielt den Gedanken mal durch, ja. Ich gebe dem Befund recht. Zu der Beschaffenheit des europäischen Wirtschaftsraums gehört nicht nur, was zum Kapitalismus immer dazu gehört, nämlich dass Unternehmer auf dem Standpunkt stehen, könnten die Löhne nicht noch billiger sein. Das tun die immer. Und wo immer sie irgendeine Gelegenheit kriegen, die Dinger zu senken, da tun sie es. Und deswegen gehört es ja übrigens, seit es dieses wunderbare Wirtschaftssystem gibt, zu den trostlosen Notwendigkeiten, um die sich allerdings kaum noch einer kümmert, so richtig, es gehört zu den trostlosen Notwendigkeiten von den Leuten, die von Lohn leben müssen, dass sie dafür nicht nur arbeiten gehen müssen, sondern auch noch regelmäßig als Gewerkschaft tätig werden müssen und auf den Putz hauen müssen und streiken müssen und erpressen müssen. Die haben, nur damit das Geld in der Kasse einigermaßen geht, sowas wie eine Doppelbeschäftigung. Arbeiten müssen sie dafür und dann kämpfen müssen sie auch noch dafür. So ist der Laden sowieso. Und Unternehmer stehen immer auf dem Standpunkt, wo man einen Lohn drücken kann, da tut man es. Aber zum europäischen System, da will ich auch noch erstmal recht geben, dass das tatsächlich in diesem europäischen Binnenmarkt so ist. Übrigens nicht nur in dem, aber in dem mit einer gewissen Rigorosität. Die beteiligten Nationen im Euroraum, die konkurrieren gegeneinander um Kapital mit dem Angebot, den Preis der Arbeit zu senken. Es gibt tatsächlich in Europa richtig eine von allen Regierungen, entweder richtig direkt mit Gesetzen oder aber indem sie einfach den Geschäftsleuten in dieser Frage Unterstützung einräumen. Es gibt das Konkurrieren der Nationen im Euroraum um Kapitalanlage mit dem Angebot, bei mir kann man Leute zu noch niedrigeren Löhnen benutzen. So muss man sagen, das ist eine zweite Ebene der Konkurrenz. Es ist gar nicht bloß, dass Unternehmen das immer so haben wollen, sondern damit bestreiten Staaten ihren Standortwettbewerb um Kapitalanlage. Und dann gibt es auch noch als Patentrezeptempfehlung. So. Wenn aber alle Staaten, ich nehme es wirklich erstmal sachlich, was da passiert, wenn alle Staaten um die Anlage von Kapital unter anderem damit konkurrieren, dass sie auf die Löhne ihrer Arbeiterschaften drücken, dann entscheidet sich diese Konkurrenz unter den Nationen am Ende doch nicht über die Löhne. sondern dann entscheidet sich diese Konkurrenz darüber, wo der niedrige Preis für Arbeit sich kombiniert mit einer vorhandenen Kapitalmacht, die das überhaupt ausnutzen kann. Das ist das Unwahre an dem Tipp an Griechenland, senkt doch einfach eure Löhne. Weil wenn in Deutschland der Preis der Arbeit, und der ist enorm gesunken, sonst gäbe es übrigens nicht diese politische Neuerfindung des Mindestlohns. Ja? Der Mindestlohn ist ein einziger Beweis dafür, dass das gesamte Lohngefüge Deutschlands gesenkt worden ist. Nur dann gibt es so eine politische Einrichtung, man zieht dann doch mal unten eine Unterlinie des Senkens ein. Aber wenn alle europäischen Staaten damit ihre Standortkonkurrenz betreiben, dann wird die entschieden über die Kapitalmacht, die es bei ihnen schon gibt. Weil sich daran entscheidet, bei wem Niedriglöhne überhaupt fürs Kapital produktiv werden und bei wem Niedriglöhne nur Niedriglöhne sind. Jetzt nochmal diese Sache mit der Drachme. Das ist schon wieder so eine Härte der zwischenstaatlichen Konkurrenz. In diesem Kampf der Staaten um Kapitalanlage bei sich, um Konzentration von Kapital bei sich auf dem Standort, da zählt der niedrige Lohn. Da zählt das schon vorhandene Kapital. Da zählt die Größe des schon ausnutzbaren Marktes. Und dann zählt auch, und zwar ganz entscheidend, wenn das Kapital verdient, was hat es dann in der Hand an Geld? Die Beschaffenheit des Geldes wird da ganz entscheidend. Das ist die Unwahrheit an diesem Tipp, Griechenland macht's doch mal mit der Drachme. Eine Drachme, deren Wert international seine Karriere mit dem freien Fall beginnt, wäre ein erster und sehr wichtiger Grund für Unternehmen, das Billiglohnangebot Griechenlands auszuschlagen. Weil die sind dann billig, aber was verdient er denn? Nicht, dass es sowas nicht gibt. Ja? In der schönen modernen Welt des Weltmarkts gibt es Nationen, die so funktionieren. Mit Weichwährungen und Verfallswährungen und Leuten, die für ein Appel und ein Ei zu haben sind. Das gehört alles heutzutage zur schönen kapitalistischen Welt dazu. Aber bei solchen Nationen herrscht dann tatsächlich der Zustand, dass die, die das geschäftlich nutzen, die Unternehmen, den Staaten gegenüber darauf bestehen, dass sie ihr Geschäftsergebnis nicht in dem untauglichen Geld dieses Staates halten müssen. Und dann ist der dafür haftbar, Dollars oder Euro herbeizuschaffen. Das ist nach der sachlichen Seite hin. So, ich höre ja immer raus, das ist gar nicht bloß die Erkundigung ist, was ist da politökonomisch los, sondern welche Konsequenzen sollen denn die Menschen daraus ziehen? Und das ist schon klar, das heißt ganz allgemein, das sind doch lauter Beweise dafür, dass in dieser Abhängigkeit zu leben, ihr Leben eine verlorene Sache ist.
Das ist ja gerade das Traurige, dass die einzige, wie sagt man, radikal gedachte Alternative auch in Griechenland oder so eigentlich immer so geht. Wenn schon so eine Regierung wie die Syriza oder irgendwie andere linksgestrickte Regierungen wie in Portugal, die sich jetzt auf den Weg machen wollen, wenn die schon nichts zustande bringen mit dem Euro,
War dann nicht der Fehler der Linken auf den Euro zu setzen? Und dann alle Bedingungen, eine kapitalistische Kombination von Arbeit und Kapital, die was bringen müssen. Das Ganze im Einsatz des ganzen Arbeitsvolks dafür, dass national möglichst viel in der Konkurrenz der Staaten dabei rauskommt. Und daraus muss man ein anständiges Geld erwirtschaften, sodass auch anständige Macht daraus kommt. Alles das wird einerseits unterstellt und gleichzeitig so gedacht wie, ach, das müsste denn das wirklich sein? Könnte man es nicht einfach mit dem anderen Geld irgendwie hinkriegen? Und dann sind die Rechten so zynisch, zu sagen, wertet halt ab, dann könnt ihr so gut verkaufen, dann ist auch euer Lohn abgewertet. Und dann sagt der nächste Rechte dazu, ach übrigens, ich glaube nicht, dass das für die eine gute Idee ist, ganz fachmännisch einkaufen können sie mit einer abgewerteten Drachme nicht mal mehr die Ölrechnung Griechenlands und Lebensmittel auch nicht. Und das ist eine Wahrheit. Und dass sich dann Kritiker einfach in diesen Alternativen rumtreiben und immer denken, naja, vielleicht wäre alles mal unterstellt, vielleicht mehr eine Drachme als der Euro. Oder ein Euro, den keiner will, ein ganz sozialer, den es nirgendwo gibt, wenn man sich den wünschen dürfte, wäre das nicht schön. Wenn das die Alternativen sind, dann ist das immer so trostlos.
Und zwar deswegen so trostlos, weil alle diese Alternativen nicht erst gar nicht mal einen Schritt zurücktreten und die Frage stellen, ist denn in dem gültigen Programm meinem Staat gelingt es, als politische Macht eine kapitalistische Wirtschaft auf unserem Territorium so ans Laufen zu bringen, dass ich da drin dann vielleicht auch eine soziale Chance habe. Weil alle diese Leute treten nicht einmal zurück und fragen sich, ob da drin überhaupt für sie eine Alternative zu suchen geht. Ob sie sich damit nicht genau das einkaufen, was sie jetzt gerade erleben. Denn die Leier geht dann sofort los. Man könnte sich doch einen sozialeren Euro vorstellen. Ja, kaum sagt das einer aus der linken Ecke, sagen ihm die Offiziellen, kann man schon, aber dann muss das Wachstum gelingen. Damit das Wachstum gelingt, können wir natürlich nicht so viel Sozialstaat machen. Weil was man für den Sozialstaat verplempert, steht ja fürs Wachstum nicht zur Verfügung. Und das ist wirklich eigentümlich. In gewisser Weise lässt man immer die Regierenden für den Kapitalismus einfach die Leier des Kapitalismus runterleiern, dass die einfach einem erzählen, wie da die Notwendigkeiten wirklich sind, soll gleich dafür sprechen. Und die Gegenseite sagt nie, ja, wenn das so ist, dann sind meine Notwendigkeiten in denen nicht unterzubringen. Aber das ist jedenfalls im Moment der Stand.